Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören zunächst die Nachrichten. Dem ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel wurde der Orden des Staates Kanada zuerkannt. Dies gaben Havels Büro und auch die kanadische Botschaft in Prag heute gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Von den in diesem Jahr 109 ausgezeichneten Personen wird Havel der einzige Ausländer sein. Bei dem Orden handelt es sich um eine Anerkennung für lebenslange Verdienste, hauptsächlich auf dem Gebiet des Einsatzes für Menschenrechte und internationalen Dialog. Die offizielle Verleihung soll Ende des Jahres stattfinden. Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Reiseunternehmer Václav Fischer kann letzten Meldungen zufolge den Betrieb seiner Firmen vorerst aufrechterhalten. Gestern Abend hat das Bankhaus Commerzni Banka eine Vereinbarung mit Fischers neuem Investor, der Finanzmaklergesellschaft Atlantic, getroffen, der zufolge Atlantic die Schulden Fischers teilweise übernimmt. Laut einer Sprecherin der Commerzni Banka kann die bereits begonnene Pfändung von Fischers Firmen somit wieder gestoppt werden. Die Zukunft von Fischers Firmengruppe, zu der unter anderem das größte tschechische Reisebüro und die Fluglinie Fischer Air gehören, ist jedoch nach wie vor ungewiss, da auch noch andere Gläubiger über ihre weitere Vorgangsweise entscheiden müssen. Staatspräsident Václav Klaus hat heute den Juristen Aleš Pechal erneut für das Amt eines Verfassungsrichters vorgeschlagen. Der Senat, der die Nominierungen des Präsidenten absegnen muss, hatte Pechal jedoch im Juli bereits einmal zurückgewiesen. Mit der heutigen Entscheidung von Václav Klaus geht der Konflikt zwischen der Präsidentschaftskanzlei und dem Senat im Zusammenhang mit der Neubesetzung der frei gewordenen Sitze im Verfassungsgericht in die nächste Runde. Erst gestern nämlich hatten die Senatoren 3 von 4 weiteren Vorschlägen des Staatsoberhauptes abgelehnt. Der tschechische Vizepremier Petr Mareš wurde von der Regierung gestern offiziell damit beauftragt, bis Ende Oktober seine Vorschläge zur Entschädigung von in Tschechien lebenden Deutschen vorzulegen. Mareš soll die Anzahl und die soziale Lage jener Personen feststellen, für die eine eventuelle humanitäre Geste in Frage kommen würden. Eine solche würde sich in erster Linie voraussichtlich auf Personen beziehen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit Arbeitspflicht belegt waren und denen diese Zeit später nicht auf ihre Pensionen angerechnet wurde. Der deutsche Bundesumweltminister Jürgen Trittin kommt heute zu einem Kurzbesuch in die Tschechische Republik. Im mittelböhmischen Obschistvi nimmt er an der Inbetriebnahme einer Elbe-Messstation teil. Diese Messstation, mit der der Grad der Wasserverschmutzung im Fluss überprüft wird, wurde durch die Überflutungen im August vorigen Jahres zerstört. An ihrer Erneuerung beteiligten sich die Umweltministerien Tschechiens und Deutschlands. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos. Die Temperaturen erreichen im Laufe des Nachmittags noch bis zu 31 Grad. Morgen Freitag bleibt es überwiegend heiter. Die Temperaturen könnten sogar noch leicht ansteigen. Tageshöchstwerte morgen 28 bis 32 Grad. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm führt sie nun Silja Schultheis.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des Tagesechos von Radio Prag. Über folgende Themen berichten wir in der kommenden Viertelstunde. Die tschechische Regierung beschließt ein neues 16-stufiges Gehaltssystem. Mehr dazu im ersten Beitrag dieser Sendung. Präsident Václav Klaus ernennt neue Verfassungsrichter, ist jedoch erbost, dass das Parlament bei ihrer Wahl nicht den Vorschlägen des Präsidenten nachgekommen ist. Und wir gehen der Frage nach, wie es heutzutage mit dem Leseverhalten junger Tschechen bestellt ist. Im Anschluss an das Tagesecho hören Sie in der Sendereihe Begegnungen ein Gespräch mit der Malerin Angelika Schneider von Meidel. Viel Spaß beim Zuhören und einen guten Empfang. Die Gehälter im öffentlichen Dienst sollen erhöht werden. Ein Schritt, der bereits für vergangenes Jahr geplant war, aufgrund des Hochwassers aber aufgeschoben werden musste. Am Mittwoch nun verabschiedete das tschechische Kabinett ein neues 16-stufiges Gehaltsschema, das an die Stelle der bisherigen 12 Gehaltsstufen treten soll. Zugleich werden allerdings in den kommenden 3 Jahren an die 30.000 Arbeitnehmer aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. Das sind 6% aller bislang dort Beschäftigten. Die Regierung will damit einige Milliarden Kronen einsparen. Welche Ressorts besonders davon betroffen sind und welche weniger, erläutert Finanzminister Bohuslav Sobotka.
Například rezort ministerstva spravedlnosti nemůže uspořit místa soudců nebo státních
zástupců. Das Justizministerium beispielsweise könne keine Richter einsparen und auch im Ressort für Inneres werde es nicht zu einer zahlenmäßigen Verringerung von Polizeikräften oder etwa Feuerwehrleuten kommen, so der Finanzminister. Eine Ausnahmeregelung sei auch für die Akademie der Wissenschaften festgelegt worden, wo sich das Verhältnis an eingesparten Arbeitsplätzen nicht auf 6%, sondern lediglich auf 3% belaufen werde. Andere Ressorts wiederum müssten mit größeren Streichungen rechnen und werden künftig mehr als 6% ihrer bisherigen Angestellten verlieren. Dazu, so der Finanzminister, zählen beispielsweise das Verteidigungs- und das Finanzressort.
Přispívají většími škrty, než je těchto 6%, to je například rezort ministerstva obrany nebo rezort ministerstva financí.
Besonders betroffen von Entlassungen werden auch Beschäftigte im Schuldienst sein. Auf der anderen Seite finden sich Lehrer künftig in einer deutlich besseren Gehaltsklasse wieder und können sich über die umfassendsten Gehaltserhöhungen von allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst freuen. Ob die Staatsbeamten jedoch auch künftig mit einem 13. Monatsgehalt rechnen können, wird das Kabinett erst nach der Sommerpause im September entscheiden. Eben diese Frage ist für die Gewerkschafter aber grundlegend, damit das neue Gehaltssystem für sie tatsächlich eine Verbesserung bedeutet und nicht lediglich eine Umschichtung von Mitteln, die im Endeffekt nur den bisherigen Status quo aufrechterhält. Jerzy Valenta, Vizevorsitzender des Böhmisch-Mährischen Schulgewerkschaftsverbandes. Die neue Gehaltsstruktur sei für die Lehrer interessant, wenn die Regierung zu den bislang angekündigten zusätzlichen 5 Milliarden Kronen für das 16-stufige Gehaltssystem zusätzlich noch einmal rund 6 Milliarden auftreiben würde, die für den Erhalt des 13. Monatsgehalts nötig seien. In seiner jetzigen Form könne das neue Gehaltsschema einen Streik der Schulgewerkschaften nicht verhindern, so Valenta. Die endgültige Entscheidung über einen eventuellen Streik zu Schuljahresbeginn wollen die Schulgewerkschaften am 22. August treffen. An zwei Orten wurde am Mittwoch über die künftige Gestalt des tschechischen Verfassungsgerichts entschieden, im Präsidentenschloss Lani bei Prag und in der oberen Kammer des Parlaments auf der Prager Kleinseite. Nähere Einzelheiten dazu von Markéta Maurova.
Präsident Václav Klaus hat am Mittwoch auf Schloss Lani bei Prag die Ernennungsurkunden an drei neue Verfassungsrichter überreicht. Er vereidigte Pavel Rychetský, Pavel Holender und Wojen Güttler. Zum neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts wurde dabei Ex-Justizminister Pavel Rychetský ernannt.
Der Eid, den wir vor dem Präsidenten abgelegt haben, wird von keinem von uns als bloße Formalität betrachtet. Wir verstehen ihn als Eid, der uns verpflichtet, das Verfassungsgericht weiterhin als ein Organ zu pflegen, das die Verfassungsordnung und damit die grundlegenden demokratischen Werte im Staate schützt.
Einen dramatischeren Verlauf als die Feier in Lahne hatte die Senatssitzung im Prager Waldstein-Palais, bei der über weitere Verfassungsrichter entschieden wurde. Von den 4 Personen, die der Präsident vorgeschlagen hatte, wurde nur eine Kandidatin von den Senatoren akzeptiert. Zur Verfassungsrichterin wurde die Tochter des Ex-Vorsitzenden des Verfassungsgerichtes Zdeně Kessler, die ehemalige Oberbürgermeisterin von Brno-Brünn und jetzige Senatorin und Vorsitzende des Verfassungs- und Rechtsausschusses der Oberen Parlamentskammer Dagmar Lastovecká gewählt.
Ich schätze es natürlich sehr, dass die Senatoren mir in erheblichem Maße ihren Zuspruch gegeben haben. Ich betrachte dies auch als Bewertung meiner Arbeit im Senat und hoffe, dass ich in dieser weiteren Funktion bestehen werde.
Soweit die einzige erfolgreiche Kandidatin Dagmar Lastovecká. Dem ehemaligen Dekan der Juristischen Fakultät der Westböhmischen Universität Wladimír Balaš wurde im Senat sein Gutachten zur Privatisierung der IPB-Bank vorgeworfen, wegen der sich nun die Tschechische Republik einem Arbitrageverfahren ausgesetzt sieht. Dem Prager Juraprofessor Václav Pavlíček wird seine Zusammenarbeit mit dem kommunistischen Regime in den 50er Jahren übergenommen. Die Rechtsanwältin Klára Veselá-Samková wiederum sei nach Meinung der Senatoren für eine solche Funktion noch nicht reif. Hingewiesen wurde zudem auf Rechnungen, die sie für ihre Arbeit unberechtigt ausgestellt habe. Präsident Václav Klaus hat die Abstimmung im Senat als skandalös bezeichnet. Sein Sprecher Petr Hájek hat die Meinung des Präsidenten dem tschechischen Rundfunk mitgeteilt.
Der Senat hat eine politische Abstimmung demonstriert, die er vorher verbal abgelehnt hatte. Die Stellungnahme des Präsidenten zu den Vorschlägen der Verfassungsrichter war dagegen strikt unpolitisch. Der Senat hat damit Verantwortung für die Bedrohung der Funktionsfähigkeit des Verfassungsgerichts übernommen, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können.
Der Präsident muss nun noch 4 weitere Kandidaten aufstellen, um das Korps der Verfassungsrichter komplett zu machen.
März, Monat des Buches. Donnerstag, Tag der Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, an dem man vor der Buchhandlung Schlange zu stehen pflegte, um einen begehrten Buchtitel zu ergattern. Das waren einst im Kalender der Ex-Tschechoslowakei fest verankerte Konstanten, die den grauen Alltag einigermaßen zu beleben vermochten. Diese Zeiten sind nun vorbei. Hören Sie dazu einen Beitrag von Jitka Mladková.
Das Bücherangebot übersteigt längst auch hierzulande die Nachfrage und die traditionelle Lesekultur muss der harten Konkurrenz von Fernseh-, Internet- bzw. Multimedia-Konsum standhalten. Der sich schnell vollziehende Zeit- und Gesinnungswandel im Verhältnis zum Bücherlesen lässt sich wohl am besten an der jungen und jüngsten Generation demonstrieren. Ihrem Lebensstil, sprich Zeitvertreib, galt im Juli ein Artikel in der Tageszeitung Lidové Noviny. 2 der befragten Mädchen habe ich ausfindig gemacht. Es war keine gezielte Wahl meinerseits, denn auch bei den anderen hätte ich kaum etwas über andere Prioritäten erfahren können, unter welchen die Lektüre keineswegs groß geschrieben wird. Die 16-jährige Pragerin Martina Halkova besucht die Mittelschule für Hotelwesen, geht am liebsten aus, ins Café, zum Plaudern, in die Pizzeria oder in ein Musical. Auf meine Frage, ob sie Literatur mag, antwortet sie vorsichtig:
No, muss nicht.
Nicht besonders, sagt sie und fügt gleich hinzu, sie lese gerne Magazine, namentlich Musikmagazine. Hier interessiert sie alles aus der Musik, neue CDs und Neuigkeiten aus dem Leben der Sänger und Sängerinnen. Auf meine Frage, warum sich die junge Generation durch eine nachlassende Vorliebe für die Lektüre im herkömmlichen Sinne des Wortes auszeichne, hat Martina eine einfache Erklärung parat. Viele Titel von tschechischen oder ausländischen Autoren sind verfilmt oder in irgendeiner Weise fürs Fernsehen bearbeitet worden. Für junge Leute ist es natürlich bequemer, den Fernseher einzuschalten, als zu lesen, sagte meine Gesprächspartnerin. Ihre nur 2 Jahre jüngere Altersgenossin Aneta Lauterbachowa aus dem nordböhmischen Mostdux besucht ein Gymnasium und liest leidenschaftlich gerne eines der Mädchenmagazine, die erst nach der Wende Einzug in unser Land hielten und beinahe schlagartig eine in die Hunderttausende gehende Leserschaft fanden. Das Monatsmagazin Cosmos Girl, das seine junge Frauenklientel als Rebellinnen anspricht, würde Aneta am liebsten als ein Periodikum mit einer wesentlich höheren Erscheinungsfrequenz sehen. Sie schätzt, er ziehen bereits 2 aus ihrer Feder stammende Artikel veröffentlichte, um dadurch auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt habe. Die mangelnde Leserlust ihrer Altersgenossen bestätigt sie. Sich selbst bezieht sie hier allerdings nicht mit ein. Das stimmt schon, dass wir nicht viel lesen, aber ich halte mich da ein bisschen für eine Ausnahme, behauptet die 14-Jährige, die gerade den einstigen Bestseller Mario Puzos, Der Pate, liest. Und die Lektüre von klassischer Literatur, nein danke. Ihre Altersgenossen, meint Aneta und scheint sich damit zu identifizieren, wehren sich, wie sie wörtlich sagt, auf die Stimme eines alten Autors zu hören. Und von Büchern für 14-, 15- oder 16-Jährige gäbe es sehr wenig, behauptet sie.
In gut einem Monat starten die Fußball-Champions League und der UEFA-Cup in ihre neue Hauptsaison. Wer neben den bereits als Teilnehmern feststehenden Teams dann noch in beide Wettbewerbe eingreifen will, der muss sich derzeit in der strapaziösen Qualifikation behaupten. Das wollten am Mittwoch auch 3 tschechische Mannschaften. Mit welchem Erfolg, schildert ihnen nun Lothar Martin.
Der tschechische Fußball hat das Pech, dass er im strengen Bewertungssystem der UEFA derzeit aufgrund des aktuellen Leistungskoeffizienten keinen Teilnehmer direkt für die lukrative Champions League stellen kann. Sowohl Titelträger Sparta Prag als auch Vizemeister Slavia Prag müssen bzw. mussten bereits in den entsprechenden Vorausscheid. Hierbei traf Slavia in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Landesmeister aus Bosnien-Herzegowina, Leota Trebinje. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel setzten sich die Hauptschütter dann auch in der Zweitauflage vor eigener Kulisse durch und gewannen mit 2:0. Allerdings mit einer kaum überzeugenden Leistung, die Torschütze Pavel Kuka so zu erklären versuchte.
My jsme chtěli postoupit, to se nám podařilo, což není výmluva nebo omluva toho výkonu. My jsme hráli to, co jsme potřebovali.
Wir wollten weiterkommen und das ist uns gelungen. Das ist jedoch keine Erklärung bzw. Entschuldigung für unsere Leistung. Wir haben nur das Nötigste gezeigt, weil wir bereits 14 Tage lang im Mittwoch-Samstag-Rhythmus spielen und da ist es gerade bei diesem heißen Wetter kaum möglich, immer zu 100% Tempo zu gehen.
Není to dobře možný v nějakým 100% Tempo zvládnout.
Während sich aber Slavia den Luxus einer nur mäßigen Vorstellung leisten konnte, mussten Sloman Liberec und der erste FC Brno alles aus sich herausholen, um im Halbfinale des sogenannten UI-Cups erfolgreich zu bestehen. Denn ihre Gegner, der FC Schalke 04 und der spanische Vertreter aus Villarreal, waren ein anderes Kaliber und hatten nach den Hinspielen auch die bessere Ausgangsposition. Aber weder Liberec noch Brno konnten einen Treffer erzielen und mussten nach dem 0:0 gegen S04 bzw. dem 0:2 in Villarreal die Segel streichen. Jupp Heynckes, der Schalke-Trainer, war dennoch angetan von der engagierten und aggressiven Spielweise der Reichenberger, für die er Radio Prag gegenüber dann diese Begründung nachlieferte.
Wir sind einige Zwacken und in ihrer Liga verdienen die überhaupt nichts. Das ist Hunger. Die haben Hunger hier. Das heißt Hunger auf Erfolg, Hunger auf sozialen Aufstieg und so weiter. Die rennen, bis die Sohlen brennen und sind zum Teil noch gute Fußballer. Die müssen im Fußball triumphieren, um auch sozial einen anderen Status zu bekommen. Und das macht dann solche Mannschaften, die dann auch praktisch nur hier formiert sind von einheimischen Spielern oder von einigen, die aus dem Nachbarland kommen, macht sie dann so stark.
Für die Westdeutschen war Sloban Liberec diesmal jedoch nicht stark genug. Sparta und Slavia Prag hingegen haben nun in der abschließenden dritten Qualifikationsrunde die Chance, sich in der Champions League Hauptrunde und damit ins große Geld zu spielen. Dazu müssen sie allerdings noch Vardar Skopje aus Mazedonien bzw. Celta Vigo aus Spanien aus dem Weg räumen.
Und soweit, meine Damen und Herren, das Tagesecho vom 7. August. Im Programm von Radio Prag folgt nun eine weitere Ausgabe der Reihe Begegnungen. Das Wort hat Jitka Mladková.
Begegnungen.
Slavkov, Telč und Kroměříž. Auf den ersten Blick haben diese drei Lokalitäten, drei historische Städte Tschechiens, nichts gemeinsam. Und doch, in allen drei ist ein Schloss zu finden, von denen jedes auf eine alte und interessante Geschichte zurückblicken kann. Doch nicht um die Geschichte geht es jetzt in dieser Ausgabe. In jeder der genannten Städte spricht in jedem der Schlösser hat in den zurückliegenden etwa 4 Jahren die Berliner Malerin Angelika Schneider von Meidl ihre Bilder ausgestellt. Die ursprünglich fast ausschließlich Porträts zugeneigte Künstlerin ist erst durch ihre Begegnung mit Tschechien, genauer gesagt mit der südböhmischen Landschaft, auf deren künstlerischen Erfassung umgesattelt. Absichtlich sage ich Erfassung, denn dieser Malerin geht es keineswegs um eine genaue Abbildung des Gesehenen, sondern um deren Reflexion. Ihre Landschaften haben zum Teil verschwommene, zum Teil auch zerlegte Konturen eines sich auf der Wasserfläche widerspiegelnden Bildes. Dies gilt für ihre Bilder, die sowohl in dem kleinen Ort Kostelní Myslová in der Nähe von Telč, etwas später in Telč selbst und zuletzt auch in Kroměříž gemalt wurden. Mit Angelika Schneider von Meidl, die durch ihre Bilder in Tschechien bereits feste Wurzeln geschlagen, somit auch einen sich ständig vergrößernden Freundeskreis gewonnen hat, unterhielt ich mich bei der Eröffnung ihrer jüngsten Bilderausstellung vor circa 2 Wochen im südmährischen Kroměříž Kremsia.
Kremsier, Kroměříž auf Tschechisch, war vorhin eine unbekannte Stadt für dich. Wann bist du dann nach Kroměříž gekommen, bevor deine Ausstellung installiert und eröffnet wurde?
Vor 2 Jahren waren wir schon mal mit Freunden hier und war auf touristischer Ebene und haben uns Kremsier angesehen und haben auch die Schönheit der Stadt gesehen. Dann, als ich vor einem Jahr nochmal hier war, um die Ausstellung zu planen, habe ich mich näher mit beschäftigt und habe mein Thema wieder Reflexion in der Malerei aufgenommen, um hier auch für Kremsier speziell auf diese Situation Bilder zu malen, die auch diese Landschaft, die Architektur widerspiegeln. Und da sind insgesamt 7 Bilder entstanden.
Das wollte ich gerade fragen, was hatte ich hier gerade konkret in Kremsier inspiriert und welchen Ausdruck hat die Inspiration gefunden?
Reflexionen waren Spiegelungen, aber diesmal stärker auf die Architektur bezogen und auf ein Gebäude im englischen Landschaftsgarten, im Schlossgarten, was ich als kleine Serie wiederholt habe, was mich also sehr ein Renaissance- oder Neo-Renaissance-Ensemble, was ich immer wieder versucht habe zu verändern, trotz dieser Feinheiten, die die Renaissance-Architektur auszeichnet, sie grob verletzt, einmal an der Oberfläche geblieben, in der Gegenständlichkeit, aber dann auch ganz stark verzehrt und habe einfach festgestellt, dieses Spiel wieder in dieser Serie zu bleiben, das hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite habe ich eine Sache aufgenommen. Kremsier hat ja nun wirklich große Bilder, große bekannte Maler, unter anderem 2 große Cranach und dort habe ich die Porträts der Cranach und auch ein Selbstporträt ist auf diesem Bild, habe ich rausgenommen und habe als Serie, Porträtserie das gemalt. Das waren also die Bilder jetzt anlässlich dieser Ausstellung für Kremsier.
Ich wollte dich noch fragen, ob du irgendwelche Parallelen siehst zwischen Telč und Kroměříž und im Gegenteil dazu Spezifika, durch welche sich die beiden Städte unterscheiden.
Also der große Unterschied ist, dass dies einfach viel größer ist. Hier ist ein großes Schloss, was mich sehr beeindruckt. Mit 220 Zimmern, das ist einfach beeindruckend, wenn man sich verliert, wenn man sich verläuft, wenn man nicht weiß, wo man ist. Auf der anderen Seite eine wunderschöne Anlage. In Telč alles sehr viel kleiner. In Telč beeindruckt nicht der Schloss, da beeindruckt der Marktplatz. Hier beeindruckt das Schloss und die Umgebung und die Gärten. Und das hat mich auch fasziniert. Also ein anderer Zugang, eine andere Herangehensweise an Kremsier. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass da noch einige Bilder entstehen könnten in dieser Art Architekturveränderung. Also Architektur, die einen sehr bekannt ist, mit dem sehr vertraut ist. Und wenn man die stärker verändert, wie weit kann man das machen? Wie weit kann man das treiben? Wohin geht der Weg? Und das ist eine Sache, die mich also hier für Kremsier, die nehme ich mit, um da weiterzuarbeiten.
Du hast vor mehreren Jahren schon ein Domizil in einem Ort namens Kostelní Myslova gefunden und du wehrst dich auch nicht, wenn man von dir behauptet, dass du eigentlich hier in Tschechien, speziell in Kostelní Myslova, eine zweite Heimat gefunden hast. Kannst du mir nur dazu sagen, wie sich dieses Verhältnis zu dem Ort und zum Land weiterentwickelt?
Das hat immer wieder andere Facetten. Momentan ist es so, ich habe dieses große Projekt abgeschlossen, die Bewohner von Kostelní Myslova zu malen. Das waren 99 Porträts und das war eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Jetzt erfahre ich die Reaktion, denn die Menschen reagieren jetzt auf das, was ich da gemacht habe und das ist schon toll. Da muss ich sagen, es macht Spaß zu sehen.
Welche sind die Reaktionen?
Einfach, wenn sie wissen, sie sind im Museum und solche Menschen wären normalerweise nicht im Museum und würden auch nicht in Kremsier ausgestellt werden. Und ich werde also, wenn ich auf dem Fahrrad durch die Gegend fahre und ich treffe dort jemand, das ist ein großes Hallo und ich merke einfach an der Reaktion der Menschen, dass ihnen das auch Freude bereitet, glaube ich, dort in Kremsier oder auch jetzt hier zu hängen oder auch gemalt zu werden, überhaupt gemalt zu worden zu sein. Das war also dieses große Projekt. Wie es jetzt weitergeht mit der Porträtmalerei, das weiß ich nicht. Also mir wurde gestern vorgeschlagen vom Bürgermeister, ich könnte mir doch Kremsier ausnehmen, aber 30.000 Bewohner wollte ich jetzt nicht mal. Das wäre mir wirklich zu viel, also es ist zu lange dran.
Jedenfalls willst du deine Inspirationen hier in Tschechien finden?
Ich werde sie weitersuchen, das ist ganz klar. Ich merke einfach, dass natürlich der Zugang Landschaftsmalerei, den ich vorher nie gehabt habe, also vorher war ich wirklich eine Porträtistin oder Menschendarstellung, aber Landschaft war eigentlich nicht mein Gebiet. Ich denke mir, da sind noch viele reizvolle Themen für mich drin. Also da sehe ich noch Möglichkeiten, um Landschaft zu verändern, Landschaft zu abstrahieren, Landschaft künstlerisch zu verarbeiten.
Glaubst du, dass du auf diese Weise, dass du die Dorfbewohner porträtiert hast, dass du sie nach dem anfänglichen Abstand, gewissem Abstand, durch diese Porträts gewonnen hast?
Ich denke mir schon. Gewonnen habe ich sie schon. Leider kann ich mit ihnen nicht so kommunizieren, wie ich es mir wünschen würde. Mein Tschechisch ist eine einzige Katastrophe. Ich habe in diesen langen Jahren wenig gelernt. Ich habe höchstens die Höflichkeitsform, bin immer noch verzweifelt.
Woran liegt das?
Weil ich da entweder Malerei oder lerne. Das ist eben das Problem. Und das werde ich nie hinkriegen. Oder ich weiß es. Es ist leider so. Und das ist eigentlich ein großes Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Sprache, und dass man da nicht kommunizieren kann. Aber ich merke auch, die nonverbale Sprache ist auch manchmal sehr schön.
Ja, dann musst du nur weiter malen.
Soweit Angelika Schneider von Meidl, deren Bilder seit dem 25. Juli bis September im Schloss von Kroměříž-Kremsier zu sehen sind.
Jitka Mládková war im Gespräch mit der Malerin Angelika Schneider von Meidl. Eine weitere Ausgabe der Begegnungen strahlt Radio Prag dann in 14 Tagen aus. Für heute bedankt sich im Namen aller an dieser Sendung Beteiligten fürs Zuhören Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.